Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Zeit für eine Viertelstunde, denn ich hab's natürlich als alter Rollenspielfan nicht erwarten können, in das neue Divinity Original Sin 2 reinzuspielen, das just heute erscheint. Ich habe mir ausnahmsweise einen Review-Key geben lassen, damit ich schon einen Tag früher loslegen kann und rechtzeitig zum Release zumindest schon mal eine Ersteinschätzung des Spiels geben kann für alle die, die interessiert sein sollten. Und interessiert ist hoffentlich auch der Sebastian am anderen Ende dieser Skype-Verbindung.
Naja, schon. Ich erinnere mich an das Original Sin, den ersten Teil, als ein ja, altmodisches, klassisches, von vielen geliebtes Rollenspiel, das ich glaube sogar für dich so ein paar Probleme gemacht hat. Ich hoffe, ich kann mich jetzt gerade korrekt an deine Kritik erinnern, dass dir das Writing nicht so gut gefallen hat und dass dieses doch sehr dynamische Kampfsystem, wo man sehr viel mit der Umgebung interagiert, auf eine so eine physikalische Art und Weise, Öl entzünden, Wasser unter Strom setzen und all solche Sachen, dass das auf Dauer etwas mühsam wird, weil man wohl ständig dazu aufgefordert ist. Das ist so mein Kenntnisstand zum Original und ich bin schon gespannt, ob ich das erstens richtig gesagt habe und zweitens, was du in den ersten Stunden des Nachfolgers erlebt hast.
Das hast du schon ganz gut zusammengefasst, wobei mein größter Kritikpunkt wahrscheinlich tatsächlich das Writing gewesen wäre. Dazu kommen wir gleich. Ich will vielleicht mal starten damit, dass ich sage, ich habe jetzt rund 10 Stunden gespielt. Es ist also wirklich eine Ersteinschätzung, denn ich werde es wahrscheinlich in den kommenden Wochen nicht schaffen, 80 oder 100 Stunden in das Spiel zu investieren, um eine Wertschätzung abzugeben. Deswegen dachte ich mir, lieber eine Viertelstunde, lieber mal den Ersteindruck schildern. Und der Ersteindruck ist wirklich sehr, sehr herausragend, denn sie haben einige Sachen verbessert, die mir im Vorgänger nicht gefallen haben, unter anderem das Writing. Es ist nicht mehr so albern, es hat immer noch diesen typischen Larian-Humor, der ein bisschen rotzig ist, der ein bisschen davon lebt, dass es skurrile Figuren gibt, skurrile Situationen gibt. Der ist immer noch da, aber nicht mehr ganz so prominent, wie ich ihn im Original Sin 1 empfunden habe. Da gibt es ja zum Beispiel ganz am Anfang, gibt es eine große Muschel, die mit dir redet und zurück ins Meer geworfen werden will. Das kann man mögen, viele Leute mögen diesen Larian-Humor, das etwas Abgefahrene in den Spielen. Und in den Situationen, mir war das in Divinity 1 tatsächlich oder in Original Sin 1 tatsächlich häufig ein bisschen zu viel. Das haben sie zumindest soweit, wie ich es jetzt gespielt habe, rausgenommen oder runtergefahren, ohne komplett diesen Humor rauszunehmen. Und ich finde, das Writing funktioniert erheblich viel besser in Original Sin 2, zumindest für mich, als es im ersten Teil funktioniert hat. Was noch dazu kommt, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie eingebaut haben Origin Stories. So ein bisschen, wie man sie aus Dragon Age Origins kennt. Das heißt, in der Charaktererschaffung, in der man auch wieder Stunden um Stunden verbringen könnte, wenn du da drin bist, dann kannst du dir entweder einen Custom Character machen, also einen eigenen Charakter. Dafür hast du dann 4 verschiedene Rassen, also Zwerg, Elf, Mensch und Echsenmensch zur Verfügung und die gibt es alle auch noch in einer untoten Variante. Und dann hast du Klassen-Presets, also zum Beispiel einen Kampfmagier oder einen Schurken und so weiter zur Verfügung. Oder, wozu ich zumindest beim ersten Spielen wirklich raten würde, man kann sich einen von 6 vorgefertigten Charakteren aussuchen, die sogenannten Origin Stories. Und die haben dann einen persönlichen Hintergrund. Auch da wieder so ein bisschen abgeguckt vielleicht von Dragon Age Origins. Das heißt, die Figur, die man spielt, hat eine persönliche Motivation, eine persönliche Quest im Laufe des Spiels. Und die Origin-Charaktere, die man nicht wählt, die stehen einem dann im weiteren Spielverlauf als NPCs zur Verfügung, beziehungsweise als Partymitglieder zur Verfügung. Die kann man dann also rekrutieren. Und das funktioniert auch für mich, da sind wir so ein bisschen beim Writing, wieder erheblich besser als Original Sin 1, wo man 2 Figuren zu Spielbeginn erstellt hat. Die blieben für mich aber im Laufe des Spiels immer sehr, sehr blass, auch wenn sich Larian, der Entwickler, da ein bisschen Mühe gegeben hat, da ein bisschen den Figuren Leben einzuhauchen durch so rollenspielartige Dialoge, die man machen konnte. Also wo man dann tatsächlich so ein bisschen ausgewählt hat, welche Persönlichkeiten die Charaktere entwickeln sollen, wenn sie sich untereinander gekabbelt haben. Es funktioniert für mich aber mit den Origin Stories erheblich besser, weil da habe ich so ein bisschen eine Figur, die auch eine Vergangenheit hat, die eine persönliche Motivation hat, die ich dann ausfüllen kann. Das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt zum Beispiel die Echsenmensch-Origin-Geschichte, dreht sich um den Roten Prinzen, einen ehemaligen, ja, Adligen, Prinzen, wie der Name schon heißt, in der Gesellschaft der Echsenmenschen, der aus irgendwelchen am Anfang noch ganz ersichtlichen Gründen offensichtlich seine Position verloren hat und jetzt zurück auf seinen Thron will. Der ist so ein bisschen der Herzog Isnogut, der Kalif anstelle des Kalifen sein will, ist sehr oben herab, behandelt Leute gerne mal wie seine Leibsklaven. Das ist alles ganz nett gemacht. Dann gibt es einen Untoten, den man spielen kann, der nach ein paar tausend Jahren wieder aufgewacht ist und sich fragt, was zur Hölle mit seiner ganzen untoten Rasse oder mit seinen ganzen untoten Kumpanen passiert ist, wer diese komischen Menschen sind, die hier jetzt über die Welt streifen und so weiter und so fort. Also diese Origin-Story-Hintergrund, der funktioniert zumindest bislang, wie ich es gespielt habe, sehr, sehr gut.
Okay, nun hast du ja nur die ersten 10 Stunden gespielt. Für so ein klassisches Rollenspiel bist du da wahrscheinlich immer noch auf dem Einsteiger-Idioten-Hügel unterwegs. Aber wie gestaltet er sich denn, der Spieleinstieg? Holt dich das Spiel gut ab? Konstruiert es eine interessante Spielwelt für dich von Anfang an und wirst du gut in die verschiedenen Mechaniken eingeführt? Also ist das mühsam oder fängt das direkt von Anfang an irgendwie so einen gewissen Charme ein und unterhält dich gut?
Ich finde, es holt mich ein bisschen besser ab, als mich zum Beispiel der Vorgänger abgeholt hat. Es hat natürlich, ich meine, bei Divinity und gerade bei den Original Sins, wir reden wirklich über klassische ISO-Rollenspiele, wie früher vielleicht ein Baldur's Gate, wie die alten Fallouts, also einfach was die grundlegende Herangehensweise angeht. Das heißt, eine gewisse Einarbeitungszeit. Man muss sich mit den Skills vertraut machen. Ich habe vorher gesagt, es gibt 14 Klassen-Presets, die lassen sich aber im weiteren Spielverlauf sehr, sehr gut customizen. Das heißt, man wählt wirklich nur aus, mit welchen Skills und mit welchen Waffen will ich anfangen. Und im weiteren Spielverlauf kann man sozusagen sich seine eigene Klasse erstellen. Das ist ein sehr, sehr freies Skillsystem. Das heißt, es benötigt durchaus einiges an Einarbeitungszeit. Es hat aber einen sehr, sehr schönen kleinen Tutorial-Level am Anfang. Da bist du auf einem Schiff und sollst in eine Strafkolonie gebracht werden. Und dort lernst du auch schon mal die anderen Origin-Stories, die du nicht kennst, spielen. Du machst so die ersten paar Kämpfe. Das als kleines, in sich abgeschlossenes Tutorial funktioniert das ganz gut, um dir die grundlegenden Mechaniken beizubringen. Aber ja, eine gewisse Einarbeitungszeit und die gewisse Bereitschaft, sich mit sehr vielen unterschiedlichen Skills, ich glaube, es gibt allein 20 Skills, die mit Kämpfen zu tun haben. Dann gibt es noch ein paar Skills wie so Überreden, so das Klassische, und Feilschen, die in einer eigenen Kategorie sind, also den Nicht-Kampf-Skills. Und an die Kampffertigkeiten wiederum sind einzelne Talente bzw. Fähigkeiten geknüpft, die man dann im Kampf machen kann. Und dann gibt es noch die einzelnen Talente, die man im Laufe des Spiels, von denen man eher weniger bekommt, die man auch am Anfang ein bisschen auswählen kann. Die kann man so ein bisschen vergleichen mit den Perks aus Fallout zum Beispiel, die halt dem Charakter eine besondere Fähigkeit geben. Das kann mal im Kampf sein oder man kann zum Beispiel sowas nehmen wie Pet Pal, wie das heißt, dann kann man mit den Tieren in der Spielwelt reden. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Sachen, die man gleich am Anfang schon bei der Charaktererschaffung berücksichtigen kann, wenn man das will, und da schon so ein bisschen auf dem Min-Max-Zug aufspringen kann. Und diese Bereitschaft sollte man durchaus mitbringen, denn auch Original Sin 2 wird relativ schnell relativ anspruchsvoll. Die Kämpfe hast du ja zum Beispiel schon erwähnt. Das Tutorial-Level ist ein sehr netter Einstieg, aber dann gerät man schon relativ schnell in Situationen, wo man halt einfach wirklich im Kampf nachdenken muss. Wie du es eingangs schon erwähnt hast, da kommt es drauf an, auf welchem Untergrund steht jemand. Steht jemand auf Blut? Bei Blut wiederum, wenn da vorher zum Beispiel schon Blut geflossen ist, weil man halt jemanden hat bluten lassen, dann kann man das Blut mit einem Schockzauber sozusagen aufladen, dann wird der Charakter, oder wenn er in Wasser steht, genauso, dann wird der Charakter halt geschockt, der eben dort drauf steht, oder wenn sie auf Öl stehen oder auf einer öligen Unterlage, dann kann man die in Brand setzen und so weiter und so fort. Also diese Einarbeitungszeit, die sollte man mitbringen. Das Spiel holt einen, wer jetzt den Vorgänger nicht kennt, aber meiner Ansicht nach besser ab, als es Original Sin 1 gemacht hat.
Jetzt hast du schon ein paar Stunden investiert, also deine eigene Quest oder Geschichte geschrieben. Ist das so ein Spiel vergleichbar mit Fallout New Vegas, vor dem du ihm ja auch mal vorgeschwärmt hast, als wir es zusammen besprochen haben? Ein Spiel, das du ja sehr dafür magst, dass jede Herangehensweise oder jede Charakterbild irgendwo seinen Einsatzzweck hat. Es wird an jeden gedacht, ob man schleicht, ob man Kannibale ist, ob man lieber schießt oder diskutiert. Hast du das Gefühl, dass hier die Quests oder zumindest die Lösungswege für verschiedene Probleme ähnlich flexibel sind? Und genießt du generell jetzt schon nach 10 Stunden eine Freiheit oder wird dir da eher so der Weg gewiesen?
2 Punkte an der Stelle. A, ja, unbedingt. Also ich habe mittlerweile schon die ein oder andere Quest gehabt, die man durchaus auf unterschiedliche Weisen hat lösen können. Es hängt zum Teil auch einfach schlicht und ergreifend davon ab, mit welchem deiner Partymitglieder redest du mit dem NPC oder redest du mit den in die Quest involvierten NPCs. Einzelne Partymitglieder haben eigene Dialoge, die nur stattfinden, wenn du mit diesem Partymitglied mit dem jeweiligen NPCs redest. Dann gibt es Skillproben, die dann zum Beispiel beim Überreden auftauchen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Man sollte auch wirklich, also das vielleicht als Einsteigertipp, bevor ihr mit Leuten redet, speichert kurz mit F5 Quicksave, speichert kurz eine Runde ab. Es ist mir das ein oder andere Mal wirklich passiert, dass ich ohne es zu wollen in einen Kampf reingeschlittert bin, der sich aber ganz, ganz gut organisch heraus ergibt. Also ich habe jedes Mal eingesehen, warum es jetzt zum Kampf kommt. Aber wenn man das halt vermeiden will, wenn man halt andere Sachen ausprobieren will, ist das wirklich ein Spiel, bei dem man so ein bisschen die F5-Taste abnutzen kann. Der zweite Punkt, den habe ich jetzt vergessen. Was war der zweite Punkt?
Wie frei bist du, nachdem du praktisch ins Spiel reingeworfen bist und dich ein bisschen ausgekannt hast, ein bisschen was gelernt hast? Kannst du losziehen, wohin der Sinn steht, oder gibt's schon eher einen roten Faden, eine klare Richtung, in die sich die Story entwickelt und eben auch räumlich, also einen klaren Weg der Heldentruppe durch die Spielwelt?
Es ist zumindest so weit, wie ich es gespielt habe. Also es ist jetzt kein Open-World-Rollenspiel. Vielleicht wird es im weiteren Spielverlauf, und ich gehe davon aus, wird es etwas offener. Aber am Anfang bist du eben in dieser Strafkolonie, zu der du mit diesem Schiff transportiert wirst. Das Schiff erleidet dann, aus welchen Gründen auch immer, das will ich jetzt nicht spoilern, so eine Art Schiffbruch. Und du wirst dann an der Küste angeschwemmt. Und du hast am Anfang so einen Slave-Collar, heißt es im Spiel. Also so eine Art magische, ja, so eine magische Halskrause an, mit der du so ein bisschen, mit der deine magischen Fähigkeiten neutralisiert werden wollen, weil in der Welt, die Veteranen von Original Sin werden das noch kennen, gibt es eine Magie, die heißt im Englischen Original Source, und diese Source-Magie, die wird von vielen Teilen der Bevölkerung und von der Kirche sozusagen, wird die sehr abgelehnt, und wer in der Lage ist, die zu wirken, der soll lieber weggesperrt werden, und da wird nach so einer Art Heilung für Leute, die eben Source-Magie-fähig sind, wird gleichzeitig gesucht, und das ist so ein bisschen der rote Storyfaden, und da bist du eben am Anfang in dieser Art Strafkolonie, dort, wo die Leute weggesperrt werden zur allgemeinen Sicherheit, die diese Source-Magie können, und da bist du erstmal schon ein paar Stunden beschäftigt. Also ich glaube, ich war da nach 7 oder 8 Stunden, kam ich dann in den nächsten Bereich hinein. Und dort gibt es halt auch wirklich sehr, sehr viel zu tun. Also du hast zwar dieses kleine, in sich abgeschlossene Areal, das ist nicht riesengroß, diese Anfangsinsel, auf der du drauf bist, aber es gibt dort wirklich so viele unterschiedliche Quests. Ich habe in der Zwischenzeit sogar mal neu angefangen und habe festgestellt, huch, ich habe ja 1 oder 2 Quests übersehen, einfach weil ich mit dem falschen NPC beziehungsweise mit dem falschen Partymitglied, mit dem NPC geredet habe, oder weil ich übersehen habe, dass eins meiner Partymitglieder mit Tieren reden kann. Selbst Tiere können dir Quests geben. Also da steckt selbst in diesem kleinen abgeschlossenen Areal so viel drin, dass es sich nicht linear anfühlt, sondern dass ich sage, okay, hier bei der Quest sind mir die Gegner noch ein bisschen stark, ich mache lieber ein bisschen was anderes und komme nächsten Level wieder oder wenn ich ein paar bessere Waffen gefunden habe.
Wie motiviert dich denn das Spiel? Oder was motiviert dich daran? Ist es der Storyfortlauf? Sind es die Spielmechaniken? Ist es die Progression der Charaktere? Ist es die Spielwelt und ihre Lore? Zieht dich das Spiel rein? Und wenn ja, womit?
Es zieht mich definitiv rein. Also erstens, ich finde die Figuren, also diese ganzen Origin-Charaktere sind alle, zumindest bislang, super interessant und sind sehr, sehr gut geschrieben. Da interessiert mich jeder davon, weil jeder so ein bisschen sein persönliches Mysterium hat und auch seine persönlichen Dämonen, und man am Anfang natürlich nur so ein bisschen dahinter steigt. Was da jetzt passiert ist, die finde ich alle sehr interessant. Bei der Welt ist es ein bisschen so, ich glaube, je mehr man sich auskennt mit den Vorgängerspielen, desto mehr nimmst du aus dem Worldbuilding mit. Das spielt ja einige Zeit nach den Ereignissen von Original Sin 1. Es ist jetzt noch nicht passiert, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass wirklich dezidiert auf diese Ereignisse, die ich dort ausgelöst habe oder die Figuren, die ich dort gespielt habe, dezidiert irgendwelche Rückbesinnungen oder Rückschlüsse gezogen werden. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz tief in dem Divinity-Lore drin. Also da wird jetzt vielleicht der ein oder andere, der Divinity Original Sin 1 dreimal durchgespielt hat, sagen, ja, aber da ist doch das und das und das. Das mag sein. Für mich jetzt als jemand, der nicht so tief in diesem ganzen Lore drinsteckt, fand ich jetzt das Worldbuilding eher okay. Das zieht mich nicht so rein, aber mich ziehen die Figuren rein. Mich zieht das durchaus sehr, sehr gute Writing im englischen Original, wo ich es jetzt gespielt habe, rein. Und es hat, das muss man vielleicht ein bisschen zum Abschluss, ich meine, wir überziehen jetzt leicht, aber egal, das muss auch noch gesagt werden, es hat für ein vermeintliches Indie-Spiel verdammt gute Production Values. Also erstens, es sieht fantastisch aus für so ein ISO-Rollenspiel. Es hat natürlich die klassischen, ja, technischen, grafischen Beschränkungen, die halt einfach bei so einer Engine oder bei so einer Wahl einer solchen Perspektive auch auftauchen. Es ist jetzt halt kein Ego-Rollenspiel oder kein Third-Person-Spiel. Die Welt ist unglaublich detailreich und die Production Values erstrecken sich jetzt bis hin zu jeder Dialog ist vertont und die Sprecher sind ausgezeichnet. Ich habe zum Beispiel ertappt mich, als ich beim ersten Mal mit diesem roten Prinzen angefangen habe, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Es war so meine ersten Gehversuche, den mal auszuprobieren. Und dann dachte ich so nach ein paar Minuten, woher kennst du den Sprecher? Und hab gegrübelt, bis es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ach, das war der Sprecher des Inquisitors von Dragon Age Inquisition. Und da sieht man schon, dass sie sich halt auch an den Sprechern nicht haben lumpen lassen. Die Dialoge sind ausgezeichnet vertont. Und das alles sorgt halt für eine sehr, sehr dichte Atmosphäre.
Weil es auch zum Launch eines Spiels auf dem PC dazugehört und auf Konsole inzwischen ja eigentlich auch die Frage, standst du vor irgendwelchen Bugs, technischen Problemen, ob es jetzt irgendwelche Quests sind, die nicht funktionieren oder Grafikprobleme oder Performanceprobleme? Wie läuft das Ding?
Also es ist mir nicht ein einziges Mal abgestürzt in den 10 Stunden. Es läuft sehr, sehr stabil. Ich habe ein paar wirkliche Kleinigkeiten entdeckt. Also es passiert zum Beispiel, dass wenn man einen Gegenstand im Inventar benutzen will, wenn du halt mit der Maus über den Gegenstand gehst, dann wird so ein Tooltip automatisch eingeblendet und wenn du dann rechts klickst, kommt in der Regel ein Kontextmenü, wo du dann sagen kannst, was weiß ich, wenn du einen Gegenstand zum Essen hast, also dann einfach essen. Und da passiert es gelegentlich, was halbwegs nervig ist, aber wirklich nicht schlimm, dass der Tooltip des Kontextmenü überlagert, man also 4 oder 5 Mal mit der rechten Maustaste irgendwie drücken und rumfriemeln muss, bis man endlich an das Kontextmenü kommt. Und das Zweite, was ich gemerkt hatte in den 10 Stunden, war, dass bei einer Quest das Questjournal einen Questschritt zu früh updatet. Das heißt, in meinem Questjournal steht drin, ich hätte einen Gegenstand bekommen, den ich noch gar nicht habe, weil ich erst noch mit dem NPC reden muss. Das kann vielleicht ein bisschen verwirren, wenn man die Quests jetzt nicht stur der Reihe nachmacht. Aber das waren jetzt wirklich so Kleinigkeiten. Abgesehen davon, ich habe keine Bugs erlebt, außer diese Kleinigkeiten jetzt. Ich hatte keinen Absturz, ich habe irgendwie keine Grafikprobleme. Das läuft sehr, sehr rund und erscheint mir zumindest so weit, wie ich es jetzt gespielt habe und in meinem persönlichen Fall sehr, sehr bugfrei, weil ich weiß, da gab es einige Fans auch, die so ein bisschen gedacht haben, man weiß ja nicht, bei Larian ist es immer so eine Sache, wie ist der erste Release, ist der gut? Und da kann ich wirklich nichts Schlechtes dazu sagen.
Ja, klingt ja soweit ganz positiv. Ja, fast schon wie eine Empfehlung. Traust du dir das jetzt schon zu, das den Interessierten zu direkt ans Herz zu legen? Oder ist das jetzt diese Viertelstunde eher so eine Art Entwarnung? Der Launch ist ganz gut, der Ersteindruck ist solide. Gib mir mal ein Fazit, eins, das ich irgendwo an die Wand hängen kann oder irgendwo drunter schreiben.
Also ich würde es definitiv empfehlen. Also wenn man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man vielleicht den Vorgänger schon gespielt hat, beziehungsweise einfach weiß, man hat es mit einem sehr anspruchsvollen Oldschool-Rollenspiel, wie man sie eben von früher kennt, zu tun, das in Sachen rundenbasiertes taktisches Kampfsystem noch einen Schritt weiter geht, als das viele der zeitgenössischen Spiele damals gemacht haben. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt und genau die Sorte Spiel haben will, dann halte ich es bis jetzt immer unter dem Kaviat erste 10 Stunden für eine absolut uneingeschränkte Empfehlung und es macht mir erheblich mehr Spaß als Original Sin 1, was nicht so komplett meins war. Da konnte ich immer anerkennen, warum es sehr viele Leute super finden. Es war ganz persönlich nicht unbedingt meins, aber das jetzt ist durchaus dazu geneigt, auf einer grünen Wiese bislang würde da definitiv eine 8 davor stehen. Und für alles Weitere oder alles Höhere müssen wir jetzt abwarten, wie entwickelt sich die Story, wie entwickeln sich die Charaktergeschichten und so weiter. Aber ich glaube, wenn man genau die Sorte Spiel sucht, die Divinity Original Sin 2 sein will, dann macht man dort überhaupt nichts verkehrt. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns hier zum Release diese Ersteinschätzung machen, weil ich glaube, dazu reichen die ersten 10 Stunden. Es wäre das erste Spiel, was mir einfallen würde, das sehr, sehr gute erste 10 Stunden hat und dann irgendwie bei Stunde 30 plötzlich völlig unspielbar schlecht wird.
Alles klar, danke für deine Einschätzung. Und nur zum Verständnis, wird es irgendwann eine Wertschätzung geben? Oder nur vielleicht? Und wenn ja, wann können wir damit rechnen?
Also jetzt ist ja André gerade in Urlaub, danach beginnt die große Release-Welle im Oktober und November. Das wäre jetzt wieder so ein Spiel, wo ich sagen würde, auch über die Weihnachtsfeiertage, da wäre das sehr, sehr schön. Dafür hebe ich es mir vielleicht auf, dann zusammen mit Nier Automata. Ich würde nicht damit rechnen, dass ich dazu komme, in den nächsten Wochen 80 oder 100 Stunden dort rein zu investieren. Und nach allem, was ich weiß und nach allem, was ich gelesen habe, ist das ein 80 bis 100 Stunden Spiel. Deswegen wird jetzt vielleicht der ein oder andere auch sagen, oh, nur die ersten 10 Stunden. In der Early Access konnte man ja auch noch länger spielen. Da gab es so ungefähr das erste Spiel Drittel, wenn ich mich nicht irre. Da waren andere Sachen nicht drin, wie zum Beispiel die Sprachausgabe. Da waren noch nicht alle der Origin Stories drin. Deswegen wird jetzt vielleicht auch der ein oder andere sagen, ach, es würde mir schon gefallen oder helfen, wenn man noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen könnte als jetzt dieser Ersteindruck, insbesondere wenn man total in dem Spiel drinsteckt. Aber das ist jetzt halt so ein bisschen der Kompromiss. Ich werde nicht dazu kommen, 80 oder 100 Stunden rein zu investieren, aber ich halte es durchaus für relevant und wichtig, auch den Leuten, die jetzt vielleicht nicht im Early Access drin waren, einfach an der Stelle schon mal in aller Kürze, auch wenn wir jetzt fast 10 Minuten überzogen haben, mitzuteilen, wie das Spiel so ist und ob es sich anhand einer Ersteinschätzung, für wen es sich lohnt. Das scheint mir besser zu sein, als jetzt zu sagen, ich warte einfach mal und irgendwann im Januar kommt meine Wertschätzung.
Prima, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle 23 Minuten sind ja eigentlich auch 15 Minuten. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie Bäcker dieses Podcasts sind. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was aus dieser Wertschätzung, aus dieser Viertelstunde mitnehmen. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.